Hallo ihr Lieben, heute habe ich Melanie Amelie Opalka zu Besuch. Sie hat das Buch Mehr, mehr statt Paartherapie geschrieben. Das erscheint heute am 7. Mai. Und ja, worum es da geht, wird sie selber erzählen. Ach so, sie ist auch eine mörderische Schwester, genau wie ich. Ja, hallo Melanie, wie geht's dir?
Moin, herzlichen Dank, Nadine. Schön, dass ich da sein darf. Ja, du mir ausgezeichnet, ne? So an Erscheinungstagen ja eigentlich immer, wobei dieses Jahr irgendwie ein Erscheinungstag den nächsten Tag ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist ja schon mal gut. Erzähl mir doch mal, worum es in dem Buch geht.
Ja, mehr, mehr statt Paartherapie begleitet die liebe Emily mit ihrer Familie nach Südfrankreich, genau nach Saint-Georges-de-Didonne. Das ist ein kleiner Ort, der real existierend an der Atlantikküste liegt. Und Emily ist Halbfranzösin und hat sich überlegt, sie macht mal so eine kleine Auszeit mit der Familie, fand sie ganz charmant. Ja, nur dass sie das offensichtlich so ein klein bisschen die Rechnung ohne ihren Mann gemacht hat. Der hat zwar erst ja gesagt und dann hat er sich irgendwie anders überlegt und dann steht sie da mit zwei Zwergen in Frankreich. Und da springen wir dann sozusagen mit ihr ins kalte Wasser und gucken mal, wie Alltag auf Französisch so funktioniert.
Warum Frankreich?
Weil ich eine ganz große Affinität zu Frankreich
Okay.
habe, von Haus aus. Ich bin zwar keine Halbfranzösin, aber tatsächlich habe ich ein Herz, was stark für Frankreich schlägt. Und es kommt erschwerend hinzu, das Buch entstand, und da plaudere ich jetzt gleich mal so anekdotenhaft aus dem Nähkästchen, letztes Jahr, als meine Familie und ich für ein halbes Jahr, Überraschung, Überraschung, nach Saint-Georges-de-Didonne ausgewandert sind. Und mein Mann und ich sonntags morgens, beziehungsweise im Neujahr morgens, in der Pariser Autobahn, Mutterseelenallein allein durch Paris gurkten und sagten, weißt du, eigentlich müsste man ein Buch über das halbe Jahr schreiben. Ich sage ja, aber ganz ehrlich, wir sind ja jetzt eher so ein bisschen langweilig. Ne? Worüber soll ich da schreiben? Und dann fing an, ja, das kann man ja. Und naja, und dann haben wir halt angefangen, so ein bisschen rumzuspinnen. Ne? Und so über Nacht und über Tag entstand dann so ein erster Plot, so eine erste Idee. Und dann habe ich gedacht, naja, weiß nicht, kannst ja mal gucken, ob sich ein paar Anekdoten ergeben, die du da irgendwie für verwenden. Naja, und dann ging es los. Ne? So, also mit anderen Worten, ein paar Sachen in diesem Buch haben wir tatsächlich erlebt. Vieles davon nicht, wie gesagt. Vieles davon ist sehr frei erfunden. Und trotzdem glaube ich, ja, also wir hatten Spaß beim Sammeln und ich glaube, es macht auch Spaß beim Lesen, weil es ist sowohl ein Familien, wie halte ich sie zusammen, wie führe ich sie wieder zusammen, als auch ein familiengeheimnis lüftendes Wohlfühlmoment da drinne. Ja, und viel Frankreich, ne?
Ich bin total gespannt. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Ich werde jetzt die Woche anfangen. Es wird dann zeitgleich mit der Ausstrahlung des Podcasts, wird die Rezension erscheinen. Genau, da bin ich echt gespannt drauf. Dann erzähl mir doch mal was über die Hauptcharaktere.
Also, im Prinzip besteht das Buch aus drei Personen. Es ist Emily, die wir, wie gesagt, eben schon erwähnt, begleiten auf ihrer Reise. Es ist ihr Mann Daniel, der uns zumindest hin und wieder mal auch ein bisschen Einblick in seine Perspektive gibt. Aber im Prinzip, also er ist kein gleichwertiger Protagonist. Und genauso haben wir die Marie, diese ältere Dame, der Emily nachher am Strand begegnet und die ihr so ein bisschen hilft, sowohl in Frankreich auf die Füße zu kommen, als auch mit ihrer Familie ein bisschen auf die Füße zu kommen, als auch hin und wieder mal ganz coole Paar-Coaching-Tipps für Emily hat, sodass das auch mit dem Daniel dann wieder ein bisschen besser klappt, weil Emily muss da erstmal ganz schönen Schritt zu sich und dann einen ganz schönen Schritt aus ihrer eigenen Komfortzone machen.
Also ich habe gesehen, dass du Speakerin bist, ne? Und jetzt frage ich mich natürlich, ob du die Sachen, die du als Speakerin, naja, vorträgst, quasi damit eingearbeitet hast, weil du gerade Coaching-Tipps gesagt hast.
Ja, sagen wir es mal so. Also es sind nicht unbedingt meine Vereinbarkeitsthemen, die damit einfließen, aber es stimmt, dass ein oder zwei Bücher, die ich gerade auch in der Phase, wo ich das Buch geschrieben habe, gelesen habe, die werden tatsächlich erwähnt. Also wem da
Okay.
eins über den Weg läuft, ruhig mal aufpassen. Die kann ich wärmstens empfehlen. Also Emily hat da vielleicht auch den einen oder anderen Buchtipp für euch.
Okay. Ach, zu dem Thema mit der Speakerin komme ich später nochmal. Wer ist denn dein Lieblingscharakter?
Also ich persönlich stehe ja total auf die Göhren, ne? Also ich finde, die habe ich irgendwie gut hingekriegt. Die sind Paul und Elise, die sind einfach, die liebe ich. Die liebe ich alle beide. Die sind cool.
Und
Das ist
warum?
nett. Weil sie das Buch so liebenswert machen, weil sie an so vielen Stellen den Eltern nochmal auf eine andere Art und Weise einen Spiegel vorhalten, weil sie Szenen auflockern, die vielleicht sonst irgendwie in irgendeiner Richtung zu emotional sein könnten. Ich finde, die haben einfach ganz viel. Mehrwert da noch reingebracht. Und tatsächlich hat Paul ja nachher auch eine ganz wichtige Schlüsselrolle. Aber die spoilere ich jetzt nicht.
Nein, auf keinen Fall. Du hast ja jetzt schon gesagt, aus welchem Grund. Das wäre jetzt mal eine nächste Frage gewesen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal besprechen. Aber ich frage dann stattdessen, wie kommt man erstens darauf auszuwandern für ein paar Monate? Und zweitens, wie fühlt sich das denn an? So, naja, im Urlaub zu sein ist ja nochmal was anderes, aber da richtig zu leben für die Zeit. Vielleicht kannst du da nochmal was zu erzählen.
Also ich habe das tatsächlich ja schon öfter gemacht, ne? Ich bin während der Schulzeit zweimal ein Trimester in Frankreich zur Schule gegangen. Ich habe nach dem Abi ein Vierteljahr in Frankreich gearbeitet. Ich habe danach mal ein Jahr in Frankreich studiert. Ich bin für eine Weile in England gewesen. Ich war für ein Jahr in Kanada. Ich bin mal eine Weile in Russland gewesen. Also ich bin ja tatsächlich schon öfter mal irgendwie mit Sack und Pack irgendwo hingegangen. Und dieses Mal war es einfach mal wieder Zeit. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kriege dann immer so ein Kribbeln in den Füßen und im Bauch und im Po und dann kann ich einfach dann mal wieder los. Und eigentlich habe ich immer gedacht, naja, wenn du dann irgendwann selber Kinder hast und Familie und Haus und Hof und wie das denn so ist, dann hört das auf. Nee, tut es nicht. Also hat es überhaupt nicht, tut es auch immer noch nicht. Und dann musste die ganze Familie halt mit. Und dann habe ich mit meinem Mann da lange drüber gesprochen, der halt dieses Gehen nicht ganz so hat wie ich und den ich da immer so ein bisschen erst zu überreden muss zu solchen Aktionen. Und wir haben dann aber uns dieses Moment jetzt, bevor mein Sohn in die Schule gekommen ist, halt ausgesucht gehabt und haben gesagt, okay, wenn wir es machen, dann. Dann ist es für die Kinder am unkompliziertesten. Und da ich ja mir als Autorin, Gott sei Dank, ja einteilen kann, wann und wo ich arbeiten will und es ja im Prinzip völlig egal ist, wo mein Laptop steht, also ne, so. Und er, Gott sei Dank, durch Corona, muss man sagen, ja auch gelernt hat, viel remote zu arbeiten, haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach aus. Und es hat noch nicht ganz so geklappt an einigen Stellen, wie wir uns das gedacht haben. Das hat dann sicherlich etwas mit meinen Vereinbarkeitsthemen zu tun, wo ich dann Firmen gerne zu berate und so. Also jetzt mittlerweile nicht mehr so gerne, aber ja, das ist genau das Problem, dass viele Firmen halt da noch nicht so mitziehen, wie man sich das wünschen würde, wo es eigentlich die technischen Möglichkeiten gibt, aber wo die einfach vom Kopf noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ja, machen wir möglich. Da durften wir auch viel lernen, keine Frage. Wo es aber ein voller Erfolg war und gut funktioniert hat, war zum Beispiel für die Kinder, die dort vor Ort am Anfang natürlich echte Integrationsprobleme in Anführungszeichen hatten, weil sie eine Sprachbarriere mitbrachten, die nach einem halben Jahr Sprache hin oder her einfach dann weg ist, ne? Weil mit Händen und Füßen und du drei Worte Deutsch und ich zwei Worte Französisch und dann lernen wir ja alle Englisch jetzt in der Schule, gar zwei Worte Englisch dazwischen schmeißen. Und dann sind die echt putzig. Also das ist total witzig, wie sich das entwickelt und wie man denen dabei zugucken kann, wie so Integration funktioniert. Und für uns Erwachsenen ist halt lustig, genau wie du sagst, im Urlaub hast du eine Perspektive und hast eine Wahrnehmung von einem Land. Und wenn du dann im Alltag da bist, stellst du plötzlich fest, oh, im Urlaub sind bestimmte Verhaltensweisen vielleicht ganz charmant. Im Alltag musst du dich erstmal daran gewöhnen, dass es da einfach, dass die Uhren einfach anders ticken. Mm. Da funktionieren bestimmte Sachen einfach anders.
Ja.
Und wenn du dann im Sommer in so einem Ferienort an der Atlantikküste kommt, und das ist ja häufig das Bild, ne? Wenn ich sage, ich war in Frankreich, ich habe am Atlantik gewohnt, immer so, oh, wie schön, der Strand vor der Tür. So. Ja, aber ganz ehrlich, im Januar ist ja auch kalt.
Genau.
Und dann ist der Strand auch nicht, ne? Da ist jetzt auch nicht besonders, da regnet es auch. Da sind auch Stürme, ist auch einfach mal nicht schön. So, und wenn du dann in einem Urlaubsort bist, wo die ja eigentlich nur auf Sommergäste eingerichtet sind, dann geht das schon mit einer Heizung los. Und dann geht das weiter mit, Jan, was machst du denn in so einem Ort, der eigentlich die Kannsteine hochgeklappt hat bis Anfang Mai? Und also, ne, da sind so ganz viele Sachen, die du dir irgendwie überlegt hast, bevor du hingehst und die dann in der Realität tatsächlich, und das dürfen Emily und Daniel eben auch feststellen, ein bisschen anders ausschauen. Und das ist lustig und wenn du dich darauf einlässt, macht es Spaß und ist eine schöne Erfahrung und dann wächst man da halt so rein und entdeckt halt so, macht so ein Mikroabenteuer draus. Aber ja, das ist zwischendurch auch relativ herausfordernd.
Ja, das glaube ich. Und wie ist das, wenn du dann zurückkommst? Also siehst du dann Deutschland im anderen Licht oder ist das dann einfach so mit einem Schnips wieder, okay, ich bin jetzt wieder zu Hause?
Ach, das ist fast wie aus dem richtigen Urlaub wiederkommen. Es ist erschreckend, wie schnell man dann hier wieder drin ist, weil du es einfach gewohnt bist, sage ich mal. Es fallen dir natürlich einige Sachen, die dir vielleicht vorher schon so ein bisschen angestoßen sind, die fallen dir dann natürlich noch einmal mehr auf. Und ich kann dir sagen, meine Sehnsucht, wieder loszugehen, ist niemals größer als in den ersten paar Tagen, wenn ich wieder hier bin.
Oh.
Aber ja, man gewöhnt sich an alles, auch ans Nachhausekommen.
Aber warum hast du nie überlegt, komplett da zu bleiben?
Habe ich auch mehrfach erwogen. Ich habe auch andere Länder erwogen. Auch Kanada gefällt mir gut, könnte ich mir hervorragend vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt Mann, Kinder und dann musst du tatsächlich ein bisschen anders denken. Und ich träume ehrlich gesagt immer noch davon. Also ich habe es noch nicht aufgegeben. Aber wie gesagt, ich habe auch viele Länder bereist, wo ich mir vorstellen könnte zu bleiben und wo ich weiß, dass ich über diese Anfangshürden hinwegkommen würde und mit den kleinen Macken des Landes zurechtkäme. Dahin muss ich zum Beispiel meinen Mann erstmal begleiten, in den einfach ins kalte Wasser zu werfen und zu sagen, oh ja, du weißt, so Neuseeland, total schick, die Kiwis, völlig relaxed, absolut cooles Land. Er war noch nie da. Und dann zu sagen, okay, ich gebe alles auf und gehe mit dir in ein Land, was ich noch nicht mal im Urlaub erlebt habe, das ist eine Herausforderung. Wir arbeiten dran. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Das ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
Ich wollte ja auch immer auswandern, aber irgendein englischsprachiges Land muss das sein. Mhm. Aber es hat sich alles völlig anders entwickelt, als ich mir es vorher gedacht habe. Und ja, jetzt bin ich hier. Aber für uns kommt das jetzt auch nicht in Frage. Irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt so in Deutschland verwurzelt. Ich bin gerne im Urlaub, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht komplett gehen wollen. Zurück zum Buch. Na gut, wie du recherchiert hast, brauche ich jetzt gar nicht mehr fragen, weil du warst ja vor Ort. Hast du denn nochmal eingehender recherchiert, als du wusstest, dass du irgendwelche bestimmten Szenen schreiben willst? Oder hast du, ja, wie soll ich das sagen, einfach quasi deinen Alltag ein bisschen mehr beobachtet?
Also wir haben viel aus unserem Alltag mitgenommen, aber ich musste zum Beispiel um diese Familiengeheimnisnummer, da hat Emily auch so einen Moment, wo sie im Rathaus mal so in den Annalen recherchieren muss und wo sie tatsächlich eben mal Unterlagen braucht, auf die sie nicht eben so zurückgreifen kann und auf die man auch nicht eben so zurückgreifen kann. Und da war es tatsächlich so, da bin ich mit dem Rathaus in Saint-Georges-de-Didonne in Kontakt getreten und habe eine sehr nette Dame kennengelernt, die auch Amelie heißt, charmanterweise Amelie de Beau. mein tiefster Dank gebührt, weil sie mir zum Beispiel geholfen hat, erstmal zu verstehen, wie sind die Vorgänge, wenn man sowas recherchieren wollen würde, wo würde man sich zu bestimmten Themen hinwenden und wie funktioniert es dann im Haus. Und da war mir wirklich sehr geholfen, weil das war tatsächlich ein Thema, was ich noch nicht im Kopf hatte, als ich vor Ort war. Das heißt, ich bin zwar täglich 30 Mal an diesem Rathaus vorbeigelaufen, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich da mal reingehen müsste und mal hinter den Tresen gucken oder so. Mhm. Da bin ich nie drauf gekommen. Das musste ich also dann tatsächlich auf Distanz, als ich schon wieder in Hamburg war. Und da haben die mir vor Ort wirklich sehr geholfen.
Okay. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe mal eine Sprachausbildung gemacht auf Französisch und auch auf Englisch. Aber ich komme auch klar, zumindest auf Englisch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo tatsächlich zu leben. Ich finde das so faszinierend. Selbst wenn ich sage, nur für ein halbes Jahr oder so, aber so alltägliche Sachen, die hier, weißt du, du hast alles so ganz gewöhnlich, wie es immer ist, und dann ist es in anderen Ländern völlig anders und du stehst da und denkst dir so, ach, okay, das ist ja schon in einer anderen Stadt anders. Also wir waren jetzt in Hamburg vor ein paar Tagen noch und sind da mit Bus und Bahn gefahren. Da wäre ja schon alles anders als im Ruhrgebiet. Und wenn ich mir vorstelle, das auch noch auf einer anderen Sprache. Krass, echt. Ah, das ist echt, das finde ich mutig, wirklich.
Naja, ganz ehrlich, da haben wir es uns aber auch immer leicht gemacht. Ne? Ich habe ja unter anderem Französisch auch mal studiert. Also ich spreche es schon ziemlich fließend, auch wenn ich es 10 Jahre jetzt fast nicht benutzt habe. Aber du verlierst es ja nicht. Und gerade so, wie du sagst, diese Alltagssachen, die kommen natürlich in 0,nix wieder. Wenn es dann an irgendwelche bürokratischen Dinge geht, wie an die Anmeldung zum Beispiel für die Schule oder für die ganzen Papiere, für die Versicherungen, die wir da ausfüllen mussten und so weiter. Das war schon etwas herausfordernder, aber auch da kommst du, wenn du es einmal irgendwo abgespeichert hattest, kommt es ja wieder. Und das würde dir ganz genauso gehen. Du würdest im ersten Moment würdest du ein bisschen stocken und ein bisschen holpern und vielleicht über 2 Vokabeln mehr nachdenken müssen. Und nach ein paar Tagen merkst du dann, wie so, ne, da fallen einfach so wie Bausteine, fällt das alles wieder so aufeinander und ineinander, und da macht das so ein Tetris-Bild und denkst du so, ah ja, nee, klar, läuft. Und dann passt das. Also, das geht ganz schnell.
Ich weiß nicht, ist mir bisher nur bei Englisch passiert, tatsächlich. Und Französisch ist mir alles Mögliche wieder eingefallen, als ich angefangen habe, Spanisch zu lernen. Das fand ich auch sehr witzig. Ich habe dann auch Spanisch, Französisch ausgesprochen, wenn ich Spanisch sprechen musste. Das passt ja überhaupt nicht. Ja, 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 ja. Völlige Verwirrung im Kopf.
Ja, so ist das, wenn man dann mehrere Sprachen auf einmal lernt.
Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass du Speakerin bist. Kannst du mal darüber was erzählen? Das fand ich sehr interessant.
Ja, das ist so ein bisschen noch das letzte Anhängsel, was mir geblieben ist aus meiner Selbstständigkeit, die ich vor über 10 Jahren begonnen habe. Ich habe lange Zeit damit verbracht, Firmen im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und privaten Prioritäten zu unterstützen. Das heißt, ich habe immer versucht, irgendwie eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was die Leute an Gepäck mitbringen, wenn sie zur Arbeit kommen, was der Arbeitgeber vielleicht nicht sieht, was aber funktionieren muss, damit die Leute ihren Job gut machen können. So. Und daraus entstanden ist natürlich, dass ich viel über das Thema Vereinbarkeit gesprochen habe, dass ich viel darüber gesprochen habe, wie organisiere ich mich selbst, was bedeutet das, wenn wir über Zeitmanagement sprechen. Kein Mensch kann Zeit managen, wir haben alle nur 24/7, ne? Also irgendwie die gleiche Zeit. Und da ist für mich so ein Herzensthema dann immer zu sagen, kommt weg von diesen Pseudo-Schlagworten und hört mal dahin, was ihr wirklich braucht. Was ist denn deine persönliche Priorität? Und die muss nicht den ganzen Tag die gleiche sein, ne? Ich kann Mutter und berufstätig und noch irgendwas anderes sein. Ich kann Ehrenamt haben, ich kann Sport machen und ich kann einen Job haben. Ich kann ganz viele Dinge nebeneinander haben. Aber in dem Moment, wo ich mich für eine Sache, wo ich gerade sage, so, und jetzt ist die Stunde, wo ich mit meinem Kind spiele, oder jetzt sind die 4 Stunden bis zur Mittagspause, wo ich mal wirklich was schaffen muss, dann hat das Priorität. Und wann immer wir irgendwie in Stress geraten, und dann sind wir bei Burnout-Prävention, und ich habe auch einen Coach, also ich bin auch Burnout-Coach zum Beispiel, und ich bin auch Personality-Coach und Management-Trainerin, und ich habe ganz viele Zusatzausbildungen in diesen Bereichen gemacht, um den Leuten am Ende immer wieder klar zu machen, hört auf mit den großen Begriffen. In Wirklichkeit geht es darum, wo bist du mit deinem Fokus? Was ist dir gerade wirklich wichtig? Und dann vielleicht zu hinterfragen, warum ist dir das wichtig? Und wie könnte ich mein eigenes Mindset dahin bringen, wegzukommen vom, was beurteilen ja andere? Was kann ich wirklich für mich? Ne? Wie mache ich mich glücklich an der Stelle? Und dann kann ich gucken, wie mache ich die nächsten glücklich? Mein Mann, meine Kinder, mein engstes Umfeld. Und dann kann ich gucken, so, und wie kriege ich das jetzt in meinen Job integriert? Was ist mir wichtig? Wo will ich anfangen? Wo ist wirklich meine Priorität? Und das sind so Themen, über die ich halt wirklich gern immer noch spreche und teilweise eben auch immer noch irgendwie draußen bei Firmen unterwegs bin und spreche, wenn es darum geht, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich mich organisiert? Wie werde ich glücklich? Wie bleibe ich langfristig möglichst stressfrei gesund bei der Nummer? Denn ich höre immer wieder, auch gerade so unter Self-Publisherinnen oder unter Autorinnen, ja, und dann diese Doppelbelastung, und die viele haben dann noch einen Bezahljob daneben irgendwie und machen das dann nebenbei. Und dann haben die aber auch Familie und Sport und Kinder und Hunde und Ehrenämter und was sie nicht alles daneben haben. Und wie, ne? Und dann habe ich viel zu viel und Hunde, ne? Und dann schaffe ich, es nicht zu schreiben. Und dann ist meine erste Frage immer, willst du denn wirklich schreiben?
Genau.
So, wie wichtig war es denn gerade? Ist es wichtig? Dann schaff dafür den ersten Slot. Dann ist das Erste, was ein Zeitfensterchen in deinen Tag kriegt. Und wenn es nur 15 Minuten sind. Aber es ist das Erste, was ich im Kalender einschreibe, nicht das Letzte. Ich habe neulich gerade so einen schönen Spruch gelesen, ne? Leute, die dich mögen, schaffen Raum und Zeit, um mit dir zu sprechen. Andere sprechen mit dir, wenn sie Zeit haben. Und so ähnlich ist es halt mit diesen Sachen auch, ne? Es ist einfach, was ist mir wichtig? Wo will ich meine Zeit und Energie hinstecken? Und dann hör auf, darüber rumzujammern, dass du keine Zeit dafür hast. Das ist für mich auch schon mehr Zeit, die du vergeudet hast. So. Jammern ist bei mir immer raus. Also will ich gar nicht hören. Da haben wir keine Zeit für. Lass direkt reinspringen,
Stimmt.
was willst du machen? Ja, dann setz dich hin und schreib. Dann jetzt. Hier, deine 15 Minuten.
Fang an.
Genau, leg los.
Total
Genau,
spannendes
das sind die
Thema.
Themen, über die ich dann gerne und viel spreche.
Ja, ist auch total gut. Das ist auch eins meiner Themen, die ich umsetzen muss, tatsächlich. Ich lese da ganz viel drüber und ich finde es immer wieder total spannend. Man muss ja, also bei mir ist es so, ich muss mich da immer wieder neu hinbringen. Das ist nichts, was so von alleine läuft, sondern ich muss immer wieder sagen, okay, jetzt denk dran, das ist dir wichtig, so, ne?
Ja, genau. Und da bist du nicht alleine mit. Das geht jedem so. Es geht mir
Ja,
genauso. Ich muss mich
ja.
auch immer wieder hinterfragen, was machst du jetzt gerade? Ist das jetzt gerade wirklich gewinnbringend? Und da kann ich gleich nochmal eine Buchempfehlung aussprechen. Das ist nicht von mir, Essentialism von Greg Cohen. Und da gibt es ein Akronym, WIN. WIN. What's important now? Was ist jetzt wirklich das Wichtige? Nicht für den globalen Weltfrieden, es sei denn, er steht gerade auf deiner persönlichen Agenda. Dann natürlich für den globalen Weltfrieden. Aber meistens ist es ja so, wir haben ein Ziel oder ne, 1 bis 3 Punkte irgendwie, die wir am Tag schaffen wollen. Wenn ich mir vorgenommen habe, jetzt ist meine Schreibzeit, wie kann es sein, dass ich am Handy rumspiele und bei Insta Herz hier mache?
Genau. Genau das.
So, ne?
Ja.
What's important now? Und dann auch wirklich wieder Fokus zurück auf die Sache. Und dann merkst du, wenn du damit ein bisschen spielst, und wie gesagt, das Buch Essentialism, ich kann es nur empfehlen, wenn du damit ein bisschen spielst und dich da immer wieder drauf besinnst und immer wieder zurückholst an diesen Punkt, den Fokus zu halten an der Stelle. Und es, wie gesagt, es ist egal, welcher Part es ist, ob es dein Job ist, ob es dein Privatleben ist, ob es irgendwas ist, was du für deine Gesundheit und dein Selbst tust, egal welchen Bereich du gerade bedienen möchtest. Aber bleib dabei. Nicht dieses hundertfach versprengte und überall so ein bisschen Energie. Ich kann nicht an 50 Projekten gleichzeitig arbeiten. Multitasking ist eine pure Lüge. Das ist der Zeitfresser schlechthin.
Ja, es gibt das kein stimmt.
Multitasking.
Das stimmt.
Tut mir leid, es geht nicht. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht.
Ja. Für die Leute, die das jetzt interessiert, man kann dich buchen, ne?
Definitiv, ja.
Sag mir wo. Wie.
Also prinzipiell mache ich das, ich halte Vorträge für Firmen, das heißt, es sind meistens Firmen, die auf mich zukommen und die dann sagen, hey, zu dem und dem Thema hätten wir gerne mal 45 Minuten oder 60 Minuten oder 90 Minuten, komm mal persönlich rein, wir haben da so einen Gesundheitstag oder aber tu uns einen Gefallen, mach's online via Zoom, dann schaffen wir es, dass mehr daran teilnehmen können. Die können mich gerne ansprechen, Kind, Kegel und Karriere ist die Website dazu sozusagen, okay. K3. Ansonsten könnt ihr mir auch einfach unter meiner normalen melanieamelieopalka.de-Seite schreibt mir einfach, wenn irgendwas ist. Ihr findet mich.
Ich verlinke alles.
Bitte.
Es gibt bestimmt Menschen, die interessiert sind daran. Gehe ich mal von aus.
Sehr gern.
Ich hätte jetzt als nächste Frage, woran du gerade schreibst. Aber ich finde es, glaube ich, viel interessanter, über dein Pseudonym noch zu sprechen. Kannst du darüber noch was erzählen?
Das passt zusammen. Mein Pseudonym, ein offenes. Marley Alexis Owen, kreiert, um meine spannende Seite sozusagen rauszulassen, arbeitet gerade in der dritten Lektoratsrunde an ihrem Debüt-Thriller, der am 25.06. erscheint. Das ist der Stalker. Das ist das, woran ich aktuell arbeite und was sich hinter dem Pseudonym verbirgt sozusagen, weil ich gerne die Frauenromane, die ja für starke Frauen sind, für mehr Selbstvertrauen sprechen und so weiter, nicht durcheinander bringen wollte mit meiner durchaus schusskräftigen Protagonistin aus dem Thriller-Bereich.
Ja.
Sarah hat es in sich, von daher, aber die darf ihre eigene Reihe.
Möchtest du zum Inhalt kurz was sagen?
Ja, kann ich auch. Na klar, Sarah ist bei der Bundeswehr gewesen, ist eine ausgebildete Scharfschützin, hat da eine Menge interessanter Aufträge und Missionen hinter sich gebracht. Und hat dann das Pech, einen Unfall zu fabrizieren, bei dem sie ein Kind tötet. Und dieser zivile Unfall wirft sie derart aus der Bahn, dass sie leider nicht mehr schießen kann. Was dann in der Verkettung natürlich dazu führt, dass sie für die Bundeswehr irgendwie nutzlos ist. Sie gönnt sich dann einen kurzen Trip nach, Überraschung, Frankreich.
Oh!
Und kommt nach diesem entzückenden One-Night-Stand leider schwanger wieder. Und nun hat sie wirklich einen Haufen mehr Probleme, als sie sich so gedacht hatte. Und will jetzt im Zivilleben irgendwie Fuß fassen und kommt dann nach Hamburg. Meine persönliche Lieblingsstadt musste da leider auch wieder mit rein. Kommt also nach Hamburg zu dem Kindsvater und stolpert hier in die Begegnung mit einer jungen Frau, die tatsächlich im Vergleich zu Sarah noch ganz andere Probleme hat. Ihr Mann ist nämlich gerade getötet worden und ihr Liebhaber steht unter Verdacht, da irgendwie mit involviert zu sein. Und dann wird dieses junge Ding auch noch entführt. Und nun ist für Sarah Zeit, mal irgendwie eine Entscheidung zu fällen, ob sie sich da eigentlich einbringen möchte oder nicht einbringen möchte. Und eigentlich sagt sie immer noch so, nee, will ich eigentlich gar nicht. Tja, aber die Umstände wollen es anders. Und wie anders, das könnt ihr, wie gesagt, ab 25.06. mal nachlesen. Und ob Sarah da leid leben und vor allem auch das ihres Kindes mit aufs Spiel setzt, schaut mal nach.
Der steht Stalker. Schon auf der Liste. Gerade hinzugefügt.
Genau, und weil es so schön war und weil ich ja Sarah mag und die ja auch entworfen wurde in meinem Kopf direkt, um so eine ganze Serie auch bedienen zu können, habe ich dann jetzt auch Plot 2 direkt schon mal kurz zusammengeschrieben, damit sobald der erste jetzt aus dem Lektorat gesetzt und in Druck gegangen ist, ich dann weitermachen kann mit Teil 2. Ich sag mal großzügig, der soll dieses Jahr auch noch rauskommen.
Oh, okay, da hast du ja viel vor.
Genau.
Krass, echt. Und dann gibt es aber von Melanie Amelie Opalka, ich schreibe es diesmal richtig, ich spreche es diesmal richtig aus, gibt es dann auch wieder was danach oder bist du noch gar nicht so weit mit deinen Plänen?
Da wird es auch wieder was geben, den Plot, da bastel ich gerade noch ein bisschen dran, weil das ist tatsächlich ein Buch, da habe ich neulich schon mal so ein paar Reels zu gemacht, Stichwort Selbstvertrauen, ne? Man lernt ja immer das, was man, oder man lehrt ja immer das, was man am liebsten selber lernen möchte. Das ist nämlich ein Buch, was mich schon seit 10 Jahren umtreibt und bewegt. Das ist ein Stück autobiografisch, aber es ist ganz viel spirituell, eigentlich im Sinne von, ja, wie stelle ich mich besser in meinem Leben eigentlich auf? Wie gelingt mir mein persönlicher Wohlstand? Und da geht es eben nicht nur um Geld, es geht auch um Geld, aber es geht eben auch um Gesundheit, es geht um Beziehungen, es geht um diese ganzen Themen, wie mache ich mich eigentlich zu einem glücklichen Menschen? Und da plotte ich auch gerade vor mich hin. Und es wird nicht Frankreich werden, es wird ein anderes Reiseziel geben für dieses Buch. Mit ein bisschen Glück schaffe ich das auch zum Winter. Ich will mal sagen, also ich will nicht versprechen 2023, aber es wird der Winter werden.
Gibt es einen Fun Fact über dich? Meine Lieblingsfrage.
Fun Facts über mich. Gibt es so viel, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll? Okay. Fun Fact über mich. Was würdet ihr denn jetzt funny finden? Also ihr mal seid ja schwer. Ich habe als Zuckersüchtige gerade aufgehört, Zucker zu essen. Vielleicht ist das
Was? Und wie geht's
ja,
dir
genau.
damit?
Also die erste Woche war extrem hart. Da habe ich gedacht, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Kopfschmerzen gehabt.
Oh, echt?
Jetzt langsam fühle ich mich etwas besser, muss ich sagen. Und ich finde, also das ist jetzt einfach auch wieder so eine persönliche Entwicklung. Ich habe vor zu Ostern habe ich diesen Film gesehen, Dein Hirn ist, was du isst. Und war schockiert und erschreckt. Also, dass man auf den Körper Auswirkungen von Zucker weiß man ja und so weiter. Aber was Zucker auch mit deinem Gehirn macht, also ich fand es widerlich, ehrlich gesagt. Also ich gehe jetzt auch nicht ins Detail, ich fand es echt abartig. Abartig, abartig, abartig. Zwei Dinge, die mir da hängen geblieben sind. Erstens mal, Mütter, die in der Schwangerschaft viel Dreck essen, also zum Beispiel Zucker und Fastfood, kreieren Kinder, die in den ersten 5 Jahren ihres Lebens mit Anpassungsschwierigkeiten, mit Lernschwierigkeiten, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Aggressionen zu kämpfen haben. Schönen Dank, hätte ich gerne vor meinen Schwangerschaften gewusst. Zweitens, also nicht, dass ich auffällige Kinder hätte, aber weißt du, sowas weiß man gerne vorher. Zweitens, Ratten, die sowohl an Zucker als auch an Heroin gewöhnt sind, wählen lieber Zucker als Heroin. Aha. So ein Stichwort, wie süchtig macht der Dreck eigentlich? Und drittens, Menschen, die morgens frühstücken, fällen innerhalb von den Stunden danach unterschiedliche Entscheidungen aufgrund dessen, wie ihr Frühstück zusammengesetzt war. Das wussten die nicht, ne? Also es ist eine riesengroße Probandengruppe weltweit gewesen, über 20.000 Teilnehmende, mehrere Unis beteiligt, absolut seriöse Nummer. Und die haben den Leuten scheinbar immer das gleiche Frühstück vorgesetzt, aber immer mit veränderten Zusammensetzungen an Proteinen und eben an Zucker. Das heißt, das haben die nicht wirklich wissentlich mitbekommen, sondern die haben gedacht, die frühstücken das Gleiche und sind dann einfach durch so eine Serie von Entscheidungen geführt worden und haben halt so verschiedene Entscheidungen fällen müssen in Versuchsreihen und so weiter. Und du konntest beeinflussen, wie der Mensch reagiert oder ne, du konntest sehen und nachweisen, dass der Mensch unterschiedlich reagiert, je nachdem, was er gefrühstückt hat. Also nur mal so die Fun Facts, die für mich wirklich in diesem
Krass.
Film absolut aussagekräftig waren. Ich habe daraufhin sofort, und das ist kein Scherz, meine gesamten Osternester, alles, was ich zu Ostern an Schokolade gekauft und geschenkt bekommen hatte, in eine Tüte getan, meinem Mann in die Firma gegeben, total selbstlos an die Kollegen verteilt. Und verzichte seither weitestgehend auf Zucker. Also jetzt nicht komplett, ne? Ich bin
Aber nur
kein.
Industriezucker, ne?
Genau.
Also nur weißer Zucker und
Genau.
was weiß ich, aber so Sachen wie
Ganz genau. Also ich esse keine
Bauernsirup oder
Süßigkeiten
so.
mehr. Ja, und ich backe auch immer noch mit normal Zucker, allerdings sowieso sehr, sehr reduziert. Das heißt, wir essen, also ich lasse prinzipiell immer die Hälfte vom Zucker weg, wenn ich irgendwas backe oder so. Aber das hat mich, ey, ganz ehrlich, es hat mich so geschockt, es hat mich so geschockt nochmal wieder dieser Film. Weil
Krass.
ich bin eine ehemalige Raucherin, ich habe das hinter mir gelassen. Ich trinke seit Jahrzehnten keinen Alkohol. Das ist bei mir nicht in die Sucht gegangen, aber ich trinke einfach keinen Alkohol mehr. Ich bin Bulimikerin, ich weiß Gott, was es bedeutet, mit Essen nicht klarzukommen. Und jetzt festzustellen, dass Zucker einfach ein solcher Suchtfaktor ist. Und körperlich, ja, das wissen wir alle, was er macht, aber dass er eben auch auf unser Gehirn so eine Auswirkung hat. Also mich hat es total von den Socken gehauen und bei mir hat es einen riesen Impact gehabt. Und ich bin seitdem wirklich so, dass ich drum rumlaufe und zwischendurch immer denke, ach, jetzt könntest du aber doch mal und dann denke ich, nein, kannst du nicht.
Ja,
Ich
aber
fange
das,
jetzt nicht wieder an damit.
daran
Du bist
merkst
so
du das ja
flexibel
schon.
gerade.
Bei mir ist das auch so. Ich bin ja, ich sage immer, ich bestehe aus Schokolade.
Ja.
Und da merkst du richtig, wenn ich zwischendurch mal wirklich sage, okay, ich esse jetzt eine Woche nichts Süßes oder 2 Wochen oder so, es fehlt auch irgendwann nicht mehr. Aber wenn man einmal wieder
Richtig.
anfängt, wenn man einmal wieder
Exakt.
anfängt, das ist eine richtige Sucht, das stimmt, ja.
Ja,
Was?
und das fand ich wirklich, also wie gesagt, ne, Heroin ist nichts dagegen.
Hammer, hätte ich nicht erwartet. Echt nicht.
Nee, ich auch nicht. Ne?
Oh
Nee,
Gott, muss ich
nee.
jetzt auch noch aufhören mit Zucker?
Du, also, meinetwegen muss überhaupt niemand nichts.
Wie hieß der Film? Sag noch mal.
Dein Hirn ist, was es ist.
Ach
Wir haben
ja.
ihn gesehen über die Amazon-Mediathek. Ich will hier keine Werbung machen, aber da haben wir ihn gesehen. Ich bin ganz sicher, man kriegt ihn auch woanders. Ist so eine 45-minütige Dokumentation, also nicht schön.
Den gucke ich mir auch an. Vielleicht werde ich dann geheilt. Ja, ach, wir sind schon am Ende jetzt. Es sind ja alle möglichen Themen gewesen, nur fast gar nicht dein Buch.
Das macht nichts, das können die ja auch alle selber lesen.
Ja, das
Ist ein
stimmt.
schönes Buch, macht Spaß, ist harmlos, ist lustig, ist ein bisschen kuschelig, weil Frankreich und wer es mag am Meer, ne, guckt mal vorbei. Ist viel Strand drin im Buch. Es geht fast schon Sand raus.
Ja, die Rätsel könnt ihr dann lesen auf meiner Seite und auf vielen anderen auch. Es machen ja mehrere Blogger mit. Das sind, glaube ich, wie viele insgesamt? Weißt du das? 14, 15?
16 sind wir.
16, okay.
16 sind
Ja,
wir diese Runde.
ganz viele Aktionen irgendwie. Ich habe gar nicht alles im Kopf. Du hast immer diese Fotos so kurz eingestellt, sodass ich gar nicht alles lesen konnte, was die Leute machen. Irgendwie Figurenvorstellungen gibt es, glaube ich. Dann gibt
Genau,
es
es gibt
noch
Figurenvorstellungen, wir haben
Ort.
Büchervorstellungen, wir haben noch ganz viele Lives über jetzt in der Launchwoche gehabt. Und es wird ab morgen, den 8., startet die erste Leserunde und es wird demnächst auch eine Leserunde auf Insta natürlich geben. Von daher. Aber die Vorbestellung läuft, also ne, wir jetzt ja sowieso heute offen, alles ne, geht, kauft Bücher.
Genau.
Wer übrigens signierte Bücher haben möchte, schreibt mir gerne und ansonsten, ihr kriegt sie auch noch bei der Buchhandlung Graff. Die haben nämlich eine Signieraktion im Moment gerade, kann man die auch bestellen. Die sitzen in Braunschweig, für wen das irgendwie.
Bis wann geht hier noch die Signieraktion?
Wie läuft jetzt noch? Frag mich. Oh je. Ich glaube, eine Woche noch.
Ah, nein, ich werde es mit in den Podcast-Descriptions schreiben.
Genau.
Dann kann ich ja nachgucken, dann verlinke ich dann. Okay. Ja, es war total interessant mit dir.
Dankeschön.
Ich finde vor allem dein Thema, was du, worüber du halt mit den Firmen sprichst, total interessant. Da müsste sich viel mehr Leute mit beschäftigen, finde ich. Ich werde auf jeden Fall die Buchtipps, die du in dem Buch nennst, mir auf jeden Fall angucken.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Und sonst sag einfach Bescheid, dann schicke ich sie dir nochmal so.
Okay, alles klar. Ja, ich danke dir, dass du da warst und dass es so interessant war mit dir. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann mal bei den Mörderischen Schwestern oder einfach auf Instagram.
Oder auf irgendeiner Messe. Wir sehen uns auf jeden Fall, genau.
Genau.
Ich danke dir, Nadine. Es war mein Vergnügen.
Bis dann. Ja, ihr Lieben, wie fandet ihr denn dieses Interview? Ihr könnt mir ja gerne mal Rückmeldung geben. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man Leute einlädt, um über das Buch zu sprechen und dann auf total andere Themen kommt, die diese Person total zeigen. Das, finde ich, macht immer so ein bisschen so ein Podcast aus. Lest auf jeden Fall mal ins Buch rein. Leseproben könnt ihr überall bekommen, bei Amazon und was weiß ich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.